Ich denke, so das letzte Lied, du bist ein wunderbarer Herr, das ist so sowas fürs Herz, sowas man auch tagtäglich mitnehmen kann. Und wie wir das andere Lied gesungen haben, ich schaue auf, Herr, zu den Bergen, woher kommt mir deine Hilfe? O Herr, ich warte auf dich, komm und errette mich. Und jetzt komme ich leider um das Thema Fußball nicht rum. Aber ich dachte, das ist so, wenn Menschen im Stadion zum Beten anfangen, selbst derjenige, der nicht an Gott glaubt, wäre das jetzt so dieses Gebet, Herr, lass doch meine Mannschaft gewinnen. Heute ist es Finale der Europameisterschaft. Und wenn man jetzt so Tipps abgeben würde, ich denke, die meisten würden so 1-0, 1-1 geht leider nicht im Finale, 2-1, 2-0, vielleicht die ganz Mutigen noch ein 3-0 tippen, aber mehr als 3 Tore ist dann schon selten. Aber oft ist es ja so, je mehr Tore, je größer der Abstand, desto größer erscheint uns manchmal der Sieg. So ein 5-0, das macht schon mehr her als ein 1-0. Und vielleicht erinnern sich noch manche im letzten, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, WM-Halbfinale, Deutschland-Brasilien. Da gab es ein 7-1 in Brasilien und das war so, diesen Sieg werden wir nie vergessen und das behalten wir jetzt im Gedächtnis. Je größer der Sieg, je größer der Abstand, desto leuchtender erscheint uns manchmal der Sieger. Und ein dramatisches Spiel, das berührt die Herzen mehr, als wenn so immer das auf Taktik angelegt ist. Leider gibt es dieses Prinzip, je heller etwas leuchtet, desto größer ist der Sieg, auch manchmal ein bisschen versteckt in Predigten oder wie wir Geschichten aus der Bibel erzählen. Wir wollen ja, dass die Botschaft von Jesus hell leuchtet und es darf ja auch sein. Und wir lieben ja Jesus und wir wollen, dass das wirklich rauskommt. Und es ist auch gut so. Aber was manchmal unbewusst passiert dadurch, ist, dass wir die Umgebung von Jesus ein bisschen dunkler darstellen, damit er hell leuchtet. Und wenn ich jetzt sage, die Umgebung von Jesus, und Jesus ist ja damals in Israel geboren, er war Jude, ist als Jude aufgewachsen, hat unter Juden gelebt und mit Juden geredet, dann passiert es oft, dass das Judentum, ohne dass wir es wollen oder vielleicht auch gerade merken, ein bisschen in dunkleren Farben gemalt wird, damit Jesus leuchtet. Weil das ist ja unsere Botschaft. Und ich möchte euch mal ein Stück aus einem christlichen Buch oder einen Abschnitt aus einem christlichen Buch vorlesen. Es ist von John Eldridge und er beschreibt so die Geschichte, wie Jesus einen Aussätzigen heilt. Und er schreibt, wir müssen in Betracht ziehen, wie man sich im Judentum damals diesen Kranken gegenüber verhielt. Aussätzige mussten unrein, unrein rufen, wenn sie durch ein Dorf zogen, damit sie niemand aus Versehen berührte. Ausgestoßen und geächtet. Wer in jener Zeit in Israel einen Aussätzigen, einen Steinwurf nahe kommt, setzte seinen guten Ruf aufs Spiel. Das also ist die Gefahr, der sich Jesus aussetzt. Der Mann nähert sich ihm, kommt aber nicht zu nahe. Wie reagiert Jesus? Er streckt seine Hand aus und berührt ihn. Das ist schön, dass man es nicht in Worte fassen kann, denn gerade das braucht der Mann. Lange Zeit hat ihn niemand berührt. Auf menschliche Berührung verzichten zu müssen, ist viel schlimmer, als nicht genug Brot zu haben. Sowas, das berührt und das ist auch schön. So wie er das beschreibt, er hat auf jede Berührung verzichten müssen. Er war ganz alleine. Niemand hat ihn berührt und es war ganz schlimm. Berührtes Herz? Aber leider gesehen ist es historisch nicht ganz richtig. Und es geht einfach zu Kosten des Judentums. Es geht um die Bilder, die wir auch im Kopf haben, wenn wir das Wort Aussätzige hören. Ich weiß nicht, manche von euch kennen den Film Ben-Hur, wird meistens in meiner Passionszeit gezeigt. Und da gibt es so vor den Stadtmauern, glaube ich, diese Lepra-Kolonien mit den Aussätzigen, die da in zerrissenen Sackkleidern rumhängen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist, glaube ich, sogar in dem Film, dass das Essen noch über Schnur heruntergelassen werden muss. Aber da nagelt es mich nicht fest. Jedenfalls gibt es auch solche Bilder in Filmen. Und es bezieht sich auf eine Stelle im Alten Testament, wo es auch heißt in 3. Mose, wer nun aussätzig ist, soll zerrissene Kleider tragen und das Haar lose und den Bart verhüllt und rufen unrein, unrein. Und solange die Stelle an ihm unrein ist, soll er allein wohnen und seine Wohnung außerhalb des Lagers sein. Jetzt werden vielleicht welche sagen, ja, stimmt doch, steht doch so in der Bibel, man soll unrein, unrein rufen, die sollen außerhalb des Lagers sein. Wo ist das Problem? Ist doch eine biblische Vorschrift. Aber diese Vorschrift kommt aus der Zeit der Wüstenwanderung. Und so ganz eins zu eins zu übertragen in die Zeit von Jesus, da gibt es ein paar Sachen, die wir bedenken müssen. Wie war das zur Zeit der Wüstenwanderung? Die hatten ein Lager, in der Mitte war die Stiftshütte. Und das Problem bei Unreinheit war immer, man durfte sich nicht unrein in die oder nicht unrein zur Stiftshütte nahen, weil die war mitten im Lager. So das Problem war, dass sich jemand verunreinigen konnte durch Kontakt mit einem Aussätzigen oder Leprakranken. Wobei man muss sagen, das, was wir uns als Lepra vorstellen und heute kennen, manche sagen, das entspricht nicht unbedingt dem, was als Aussatz beschrieben ist. Aussatz ist eine Hautkrankheit. Also die Aussätzigen mussten außerhalb leben, damit sich die Leute nicht verunreinigen konnten, die in die Stiftshütte gehen wollten. Jetzt in der Zeit von Jesus gibt es den Tempel in Jerusalem und die Juden leben im ganzen Land. Jetzt, wenn man jemand mit Aussatz getroffen hat, ist man vielleicht unrein geworden, aber das war kein Problem, wenn man nicht in den Tempel wollte. Unreinheit oder Tempelreinheit ist bloß dann relevant, wenn jemand in den Tempel gehen wollte. Und von Zeit zur Zeit von Jesus sehen wir eigentlich, wenn man so in den jüdischen Schriften nachschaut, dass es verschiedene Diskussionen gibt, wie man jetzt mit Aussätzigen umgeht. Zum Beispiel durften sie im Gottesdienst in der Synagoge, also nicht im Tempel, in der Synagoge teilnehmen. Sie durften auf den Markt gehen, um einzukaufen zum Beispiel. Und sie konnten sogar heiraten und eine Familie gründen. Also die Regelungen waren darauf ausgelegt, um ihnen ein möglichst normales Leben, heutzutage wird man Inklusion sagen, zu gewähren. Natürlich gibt es auch andere Stimmen, die sagen, dass die Leute einen Bogen um sie gemacht haben. Oder von einem Rabbi aus dem 3. Jahrhundert wird berichtet, dass der angeblich mit Steinen nach Aussätzigen geworfen hat. Also es gibt so beide Seiten. Aber so ganz dieses Bild, dass niemand sie berühren durfte, sie ganz allein waren, dass keiner mit ihnen reden durfte, das kann man eigentlich nicht so sagen. Sie durften nur nicht innerhalb der Stadtmauer von Jerusalem leben, aber sonst war es kein Problem, in einem anderen Ort zu leben für sie. Denn wenn man jetzt an einem anderen Ort lebt, zum Beispiel Nazareth, und trifft jemand, dann ist ja nicht davon auszugehen, dass der jetzt gleich am nächsten Tag oder am selben Tag noch in den Tempel will. Und dann war das Problem somit einfach kein Problem. Also das, was wir oft so im Kopf haben, so keiner berührt sie und keiner hat mit ihnen geredet, passt eigentlich nicht ganz so, wenn man so nochmal nachforscht. Oft ist es so, und da muss ich leider sagen, ich habe früher auch so Religionsunterricht gegeben und habe so Geschichten erzählt über die Zöllner und Heilung der blutflüssigen Frau, also ganz viele so Wundergeschichten. Und da passiert es oft so, dass man die Geschichte zuerst erzählt und dann erzählt man so ein bisschen was über den Hintergrund, wie die Leute halt damals so gelebt haben, wie das mit den Zöllnern war, wie das mit den Aussätzigen war. Und dann kommt so dieses, jetzt kommt die Botschaft, aber Jesus war ganz anders. Jesus hat das anders gemacht. So wie bei diesem Buch mit von diesem John Eldredge über diesen Aussätzigen. Alle Leute haben ihn nicht angelangt, aber Jesus kommt und langt ihn an. Bei mir war das oft so, wenn ich so über die Zöllner eine Geschichte erzählt habe, da gibt es ja diesen Zachäus, der auf dem Baum steigt, super für Grundschule, kann man schon basteln. Aber dann oft immer so, und alle Leute haben ihn gemieden und die haben immer ganz böse ihn angeschaut. Aber wenn man dann überlegt, dass der Zachäus ja dann Leute eingeladen hat zum Essen, fragt man sich, ja, wenn ihn keiner gemocht hat und er keinen Kontakt, woher kann jetzt der plötzlich dann Leute einladen? Und ich muss sagen, ich habe das auch genauso gemacht. dass man einfach immer sagt, da war es immer schlecht, haben keinen angelangt und keiner wollte die Zöllner. Aber Jesus kommt und macht alles anders. Jesus minus Judentum ist die Botschaft. So kommt es manchmal leider rüber. Weiteres Beispiel ist zum Beispiel diese blutflüssige Frau. Die Geschichte steht in Matthäus 9. Ich lese euch die Verse 20 bis 22 vor. Und siehe, eine Frau, die seit 12 Jahren den Blutfluss hatte, trat von hinten an ihn heran und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sprach bei sich selbst: Könnte ich nur sein Gewand berühren, so würde ich gesund. Da wandte sich Jesus um und sah sie und sprach: Sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Und die Frau wurde gesund zur selben Stunde. Wenn man die Geschichte jetzt so liest, kommt eigentlich das Wort rein oder unrein in der Geschichte selbst gar nicht vor. Und in vielen Darstellungen, in Predigten, Religionsunterricht wird oft sehr lang beschrieben, wie die Frau unter diesen Reinheitsgeboten zu leiden hatte. Sie durfte nicht in den Tempel, wurde von den Verwandten ausgestoßen, wird manchmal erzählt oder in manchen Büchern ist sogar zu lesen, dass sie allein leben musste und niemand durfte sie berühren. Aber die Frage ist, woher haben die Ausleger diese Information? In der Geschichte selbst steht es nicht drin. Sie steht nicht im Bibeltext und solche Vorschriften stehen auch in keiner uns bekannten jüdischen Gesetzesauslegung, dass man jetzt mit ihnen nicht reden durfte oder sie nicht berühren dürfte. Und im Text steht es auch nicht drin. Und wenn man so den Hintergrund der jüdischen Kultur so ein bisschen eintaucht und ein bisschen näher kennenlernt, dann weiß man einfach, dass dieses Gebot, dem Nächsten zu helfen oder für Kranke zu sorgen, eigentlich sehr hoch war und sehr hohen Stellenwert hatte. Und manche sagen, es ist sogar auszugehen, dass Leute sich um die Frau gekümmert haben, weil es einfach so war, dass man sich um Kranke gekümmert hat und Leute, die Hilfe brauchten. Und wie ich dann das erste Mal so drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, schon komisch, dass wir haben so Bilder im Kopf und dann lesen wir was und es klingt so anders. Und es ist gar nicht so leicht, das erste Mal zusammenzubringen, wenn man es schon immer ganz anders gehört hat. Ganz kurz zu diesem Thema Unreinheit. Also es gibt so grob, kann man sagen, drei verschiedene Arten. Das ist die moralische Unreinheit, da geht es einfach um Sünde. Wenn schwere Sünde begangen wird, dann wird das auch in der Bibel als moralische Unreinheit beschrieben. Dann gibt es das mit dem Essen. Zum Beispiel Schweinefleisch war unrein, durfte nicht gegessen werden. Und dann gibt es noch die rituelle oder diese Tempelunreinheit. Und das war nur dann wichtig, wenn jemand in den Tempel gehen wollte oder für die Priester, die in dem Tempel gearbeitet haben. Und Unreinheit, unrein an sich, war nicht Sünde, sondern es war einfach ein Zustand, in dem man nicht zum Tempel ging. Wenn man unrein war, gab es verschiedene Möglichkeiten, entweder man musste zeitlang warten oder man hat ein Tauchbad genommen. Ich habe mir überlegt, wie kann man das so mit heutigen Bildern vielleicht vergleichen. Ich weiß, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber zum Beispiel Chips essen. Keiner von uns wird sagen, Chips essen zu Hause ist unangebracht vom Fernseher oder eine Sünde. Oder Fingernägel schneiden. Aber wenn man überlegt, wenn man jetzt den Bereich vom Normalen verlässt und tritt so in den Bereich vom Heiligen, zum Beispiel in der Kirche ein, dann würden alle sagen, also Chips essen in der Kirche, Fingernägel schneiden, ist mehr als unangebracht. Können wir uns nicht vorstellen. Und so ähnlich, diese Bilder haben mir geholfen, einfach diese Vorstellung, dass man mit einer gewissen Haltung, mit einem gewissen Vorschriften sich dem Heiligen nähert, zu verstehen. Aber es hat jetzt nichts mit Sünde zu tun. Es ist einfach eine Art, wie man sich Gott nähert. Und man muss überlegen, damals waren relativ viele Leute immer oder öfters in einem Zustand von Unreinheit. Frauen nach der Regel, nach einer Geburt, Anlangern von toten Sachen und noch viel mehr. Also es war jetzt gar nicht so unüblich, mal unrein zu sein. Und trotzdem kann man sagen, wird es wahrscheinlich dann auch kein Problem gehabt, wenn man selber unrein war, dass man so eine Frau angelangt hat, ihr geholfen hat, bei ihr zum Essen war zum Beispiel. Es ist einfach so, wenn man in den Schriften nachschaut, dass es auch keine Vorschrift gibt, die nicht zu berühren oder nicht zu besuchen oder nicht mit ihnen zu sprechen. Wenn Sie anderer Meinung seid, könnt ihr mir hinterher ruhig noch fragen. Ich weiß, wenn man das erste Mal hört, kann es vielleicht ein bisschen einfach anders sein, wie man sonst gewohnt ist. Es gibt eine Geschichte, die kennt fast jeder aus der Bibel, der barmherzige Samariter. Das ist so die klassische Heilungsgeschichte. Und ich möchte euch den Text einmal vorlesen und ihr könnt es einmal einfach so im Hinterkopf nur mitdenken, wird da überhaupt in irgendeinem Wort diese Unreinheit angesprochen? Geht es da irgendwo, bloß wenn man den Text liest, um dieses Thema? Lukas 10, 25. Da kam ein Schriftgelehrter und wollte Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn: Lehrer, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Jesus fragt zurück: Was steht im Gesetz? Was liest du da? Der Schriftgelehrte antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herz, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Denken und liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm: Du hast richtig geantwortet, halte dich daran, du wirst leben. Aber der Schriftgelehrte wollte sich verteidigen. Deshalb sagte er zu Jesus: Wer ist denn mein Mitmensch? Jesus erwiderte, und jetzt kommt die berühmte Geschichte: Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus und schlugen ihn zusammen. Dann machten sie sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit, als er zu der Stelle kam. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Aber dann kam ein Samariter dorthin, der auf der Reise war. Als er den Verwundeten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und pflegte ihn. Am nächsten Tag holte er zwei Silberstücke hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Pflege den Verwundeten. Wenn es mehr kostet, werde ich es dir geben, wenn ich wiederkomme. Was meinst du? Wer von den dreien ist dem Mann, der von den Räubern überfallen wurde, als Mitmensch begegnet? Der Schriftgelehrte antwortete, der Mitleid hatte und sich um ihn gekümmert hat. Da sagte Jesus zu ihm: Geh hin und mache es ebenso. Wenn man den Text so liest, ist es erstmal eine Beispielgeschichte, wie man Menschen helfen soll. Was richtig ist und ein Negativbeispiel. Aber oft passiert es, und ich habe das auch schon gehört, dass man dann anfängt, über Reinheit und Unreinheit zu lesen, zu sprechen, weil da kommt ja ein Priester und ein Levit vor. Und beide mussten ja im Tempel arbeiten. Eines, was man sagen kann, dass dort steht, sie kamen herab. Und normalerweise, wenn man den Weg so anschaut, würde man sagen, sie kommen von Jerusalem herab. Und wenn sie vom Tempel kommen und nicht zum Tempel hingehen, könnten sie sich eigentlich um den kümmern, weil da gibt es keinen Grund, nicht sich zu verunreinigen, weil sie wollen ja nicht in den Tempel kommen, gerade vom Tempel erst her. Manche sagen, naja, das mit dem Weg, vielleicht sind es doch die andere Richtung, so ganz, ganz genau steht es nicht drinnen. Aber dann gibt es ja noch dieses Weitere, dass es die oberste Pflicht ist, sich um Notleidende und Verletzte zu kümmern. Und die ist eigentlich höher angesiedelt als die Reinheitsvorschriften. Aber Was ist, wenn jetzt dieser Verletzte tot wäre? Man hat es ja nicht gewusst, die könnten doch keinen Toten anlangen. Da gibt es sogar auch eine Stelle, wo dieser Fall diskutiert wird. Was ist jetzt, wenn ein Priester jemanden am Weg findet, der tot ist? Was soll er denn da machen? In dieser Quelle steht drinnen, ein Priester wird nicht unrein, wenn er einen nahen Verwandten beerdigt. Und jetzt kommt's. Aber was, wenn sie einen Weg entlang kommen und dort einen Leichnam liegen sehen? Also genau dieser Fall, den Jesus zum Beispiel erwähnt. Ein Rabbi sagt, dann ist es dem Priester erlaubt, den Leichnam zu beerdigen und sich dadurch zu verunreinigen. Also nach den Gesetzesvorschriften wäre da überhaupt kein Problem mit den Reinheitsvorschriften. Aber viel wichtiger ist, dass sie eigentlich in diesem Gleichnis von Jesus überhaupt gar nicht vorkommen. Aber trotzdem passiert es, dass diese Geschichte oft oder manchmal, oder vielleicht habt es ihr schon gehört, zumindest ich, nach diesem Muster erzählt wird, Jesus minus Judentum ist unsere Botschaft. Was machen wir jetzt mit dem Ganzen? Ich denke, es wäre einfach gut, wenn wir so ein bisschen sensibel wären, wenn wir Geschichten erzählen oder lesen, was wir eigentlich schon im Kopf haben für Bilder oder schon in Predigten gehört haben und fragen, stimmt es denn wirklich so? War das so, dass keiner die anlangen durfte? War das so, dass der Priester jetzt da Reinheitsvorschriften gebrochen hätte? Und manchmal merkt man, dass nicht alles, was wir gehört haben oder die Bilder im Kopf, einfach diesen historischen Tatsachen entsprechen. Um Jesus hell zu leuchten lassen, brauchen wir nicht die Umgebung dunkel zu machen. Jesus leuchtet hell, weil er Gott ist. Die Kernbotschaft vom Evangelium ist nicht, aber Jesus macht jetzt alles anders und war vollkommen anders. Sicher, er war ein guter Mensch und hat ein beispielhaftes Leben geführt, aber der Kern ist doch, in Jesus ist Gott zu uns gekommen. Und in Jesus hat sich Gott uns offenbart. Und er ist für unsere Sünde gestorben. Und wenn wir diese Kernbotschaft haben und in den Mittelpunkt stellen, dann brauchen wir das alles drumherum nicht dunkler zeichnen. Also ich lade euch ein, das nächste Mal, wenn so eine Geschichte kommt, und denkt, ach ja, das habe ich gehört, aber stimmt das denn wirklich so? Einfach mal nachzuhaken. Okay, danke. Jetzt muss der Dominik aber von ganz hinten nach vorne kommen.